Ja, bereit sein lohnt sich. Na, ausgeschlafen? So leichtes Nicken sehe ich. War das jetzt das Nicken vorm Einschlafen oder wegen dem Ausgeschlafen? Also ich glaube, wir können da noch ein bisschen üben. Falls jemand nicht eingeschlafen ist, könnt ihr ja mal die Hand heben, dann sehe ich es deutlicher wie so. Oh, 10, 15, na egal, Quatsch. Okay, schön, dass ihr da seid und wach seid. Weil bereit sein lohnt sich und das ist auch bei einem Gottesdienst eine Predigt so. Wenn ich hierher komme und so, dann werde ich ganz sicher nicht so viel mitnehmen können, wie wenn ich wirklich fit bin, wenn ich innerlich auch bereit bin und bereit, dass Gott mir was sagen kann. Also hört sich komisch an, ist aber so, habe ich oft genug selber getestet. Wenn ich mich irgendwo in Gottesdienst geschleppt habe und mir hinterher gedacht habe, was habe ich jetzt mitgenommen, dann lag das nicht nur an dem, der da vorne stand oder denen, sondern auch an dem, wie ich bereit war. Wenn ich wie ein Schluck Wasser vorm PC lümmel oder irgendwie sowas oder gerade so mich vor den Fernseher geschleppt habe, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du heute nicht viel mitnehmen wirst. Außer, dass du, keine Ahnung, eine Stunde gegen den Schlaf kämpfst. Also von daher, vor allem, wenn du daheim sitzt, ist es auch spannend. Wie bin ich bereit? Wenn ich meine Bibel schon neben mir liegen habe, wow, Respekt, dann hast du dich anscheinend schon so ein bisschen vorbereitet. Wenn du vielleicht sogar vorher nochmal überlegt hast, 2. Petrusbrief, was war denn da gestanden, und nochmal nachgeblättert hast, dann echt Respekt, weil das machen leider nur die wenigsten. Ich bin ja schon froh über alle, die ihre Bibel dabei haben, um auch mal Einspruch zu erheben, falls ich wieder Paulus statt Petrus sage oder irgendwas, was nicht an der Stelle steht. Also ich mache euch da echt Mut, seid bereit und glaubt mir auch nicht alles. Wenn ihr einen Marathon laufen müsstet, es gibt ja Verrückte, die wollen das. Wenn müsstet, dann gäbe es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich bereite mich vor, naja, also wenn ich denn im Juni laufen will, dann fange ich im Februar an. Und im Februar denke ich mir, naja, im April könnte auch noch reichen. Im Mai denke ich mir dann langsam, jetzt wird es knapp. Und im Juli weiß ich genau, ich lasse es lieber. Oder ich kann jetzt irgendwann demnächst sagen, okay, wenn ich bereit sein will, sowas aus meiner Sicht unmöglich ist, aber nein, ich weiß, es geht, wenn ich mich und meinen Körper anschaue, würde ich sagen, unmöglich. Dann muss ich mich vorbereiten, dann muss ich diszipliniert sein und mich ransetzen und einen Weg gehen und kann nicht erwarten, dass ich ad hoc diese 42, irgendwas Kilometer schaffen kann. Vorbereitungsläufe, Trainingspläne, auch nicht zu viel. Ist ja die Kunst dabei, irgendwo den Mittelweg zu finden, habe ich mir sagen lassen, aber ich war immer noch zu feige, es zu probieren. So, ich glaube, ihr merkt, egal wo ich hingehe, die Frage ist immer, bin ich bereit dafür? Habe ich mich auch ein Stück weit vorbereitet? Bewerbungsgespräch, also es soll ja Leute geben, die gehen zum Bewerbungsgespräch völlig unvorbereitet. Das kann man sich dann meistens auch sparen, oder? Also es gibt Situationen, wo keiner überlegen würde, sich vorzubereiten, aber im Glauben wünschen wir uns manchmal, dass es völlig ohne Vorbereitung geht. Ich würde sagen, bereit sein lohnt sich auch da. Stürzen wir uns nochmal in dieses letzte Kapitel, Kapitel 3 des 2. Petrusbriefes. Und es wird nicht die letzte Predigt sein, aber alle Voraussicht nach die vorletzte. Also Gott zeigt mir, dass ich die Verse nochmal teilen soll. Und dieses dritte Kapitel fängt Petrus schon mit einem Satz an oder einem Vers, der uns daran erinnert, was er schon alles wollte. Ich lese mal vor. Das ist mein 2. Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ja, Petrus hat uns an vieles erinnert. Jetzt wäre es mal echt spannend zu wissen, wer noch was davon weiß. Und ich gebe zu, das ist echt herausfordernd, weil die erste Predigt habe ich im August gehalten. Ja? August, kann sich noch jemand erinnern, dass es den dieses Jahr gab? Also gefühlt ja schon ewig her, langsam wird es kalt und die Sonnentage sind vorbei. Aber so lange habe ich über den 2. Petrusbrief immer mal wieder dran erinnert und gepredigt. Aber ich glaube, es tut gut, wenn wir uns noch mal dran erinnern, was hat denn der Petrus da schon alles gesagt? In diesem 2. und er sagt ja in dem Fall sogar auch im 1. Brief, den müsst ihr selber lesen. Aber zum 2. sage ich jetzt noch mal ein paar Worte. Erstens die Grundlage. Wir sind Beschenkte. Unser Glaube ist absolut kostbar und wir haben ihn von Gott anvertraut. Wir dürfen begreifen, wie wichtig wir Gott sind. Das war die Grundlage. Zweitens, auch im geistlichen Bereich gilt, und das passt auch zum Titel von heute, eins führt zum anderen. Also Gott geht Schritt für Schritt für mich, mit mir in meinem Leben. Und manches, damit ich das hohe Ziel erreiche, meinen Nächsten lieben zu können, muss Gott vielleicht erst an meinem Charakter arbeiten und an ein paar anderen Stellen. Also Schritt für Schritt geht Gott mit uns. Und ich muss nicht alles ad hoc schaffen. Wichtig bleibt bei dem Ganzen, wo ist der Ursprung der Wahrheit? Bei allem, was mir gefällt oder bei dem, was Gott sagt? Also dann nimmt Paulus ja ein ganzes Kapitel für her fast. War das der zweite Teil vom ersten Kapitel, war das relativ lange, um zu sagen, hey, was ist die Wahrheit? Und erinnere dich dran, wie Gott es dir kundtun will. Und das Letzte, worüber ich gepredigt habe, alles hat Konsequenzen. Wissen wir ja aus unserem Leben, aber auch glaubensmäßig. Herausfordernde Kost, alles hat Konsequenzen, nicht nur für das Leben, sondern auch für die Ewigkeit. Wenn ich mit Gott nichts zu tun haben will, dann akzeptiert Gott das und das hat Konsequenzen für meine Ewigkeit. Vielleicht so viel mal, vielleicht ist manches bei euch aufgeploppt von den letzten Gedanken vom Petrusbrief. Ich mache euch Mut, lest ihn ruhig nochmal in Ruhe zu Hause, vielleicht auch in zwei verschiedenen Übersetzungen oder schaut halt noch mal in eine alte Predigt, nehmt noch mal ein altes Handout raus und lest euch die Gedanken zu, die mir dazu gekommen sind, aber es können ja auch noch ganz andere Gedanken kommen. Also das war 2 der Petrusbriefe. Ich hoffe, ich habe jetzt das getan, was Petrus wollte, eure Erinnerung aufgefrischt. Weil genau das sagt Petrus an der Stelle. Ich hoffe, ich habe es geschafft, eure Erinnerung aufzufrischen und eure Einstellung damit auch zu überarbeiten, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass ihr eure Einstellung überdenkt. Wenn nicht, wie gesagt, freue mich, wenn ihr weitermacht. Wir lesen weiter, Vers 2. Falsche Seite. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zu dem Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Soweit erstmal. Petrus erinnert uns zunächst mal an das, was er schon mal gesagt hat. Ist auch ein Kapitel vorher, kommen die Propheten auch schon sehr deutlich vor und auch die Erinnerung an das, was wir über Jesus wissen und was da weitergegeben worden ist. Also ich kann euch an der Stelle nur fragen, hast du das selber immer wieder im Kopf? Ich hoffe es. Hast du das im Kopf? Und klar denkt der eine, selbstverständlich, der hier sitzt. Ich lese immer wieder in meiner Bibel, Stück für Stück. Und das ist echt gut. Ich freue mich, dass viele von uns das für wichtig achten, das sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, so wie Petrus es hier sagt. Ich merke bei mir aber auch immer wieder, Lesen ist das eine, obwohl ich Stück für Stück lese, es zu behalten, es zu verinnerlichen, es auch noch zu verstehen, ist gar nicht immer so einfach. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte mehr auswendig. Dann wäre es sofort da und ich müsste nicht erst blättern. Leider bin ich nicht mit dieser Gabe gesegnet, viele Dinge auswendig einfach so zu behalten. Es gibt Menschen, also meine eine Tochter, das ist echt Wahnsinn, die liest so ein Gedicht 4-mal und dann kann sie es. Ich kann das 85-mal lesen und dann kann ich die ersten 2 Worte. Und 2 Tage später frage ich mich, was überhaupt da war. Das ist, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer, aber es ist total wichtig, dass wir das immer wieder im Kopf haben. Und Gott sei Dank kann ich mir zwar weniger die Worte, aber oft die Zusammenhänge merken und die groben Linien. Dafür bin ich sehr dankbar. Manche andere sagt sich, ja, ich lese es und ich könnte auch ein bisschen mehr lesen. Es würde mir gut tun, mich da immer wieder dran zu erinnern. Dann mache ich dir echt Mut. Dann lass es nicht nur bei diesem guten Gedanken sein, sondern hab echt den Mut, dich auch selber hinzusetzen und nicht nur Predigten zu hören, so gut sie auch sein mögen, wo andere drüber nachdenken, was da steht, sondern ich bin mir sicher, der Heilige Geist will auch dir beim Lesen, und manchmal sitzt du da und denkst, oh, ich verstehe das auch nicht immer alles sofort. Aber doch immer wieder zeigt Gott mir dadurch Dinge, die er mir nicht noch durch eine Predigt gezeigt hätte. Vielleicht sitzt du da und fragst dich, warum soll ich überhaupt lesen? Ich habe es schon so oft versucht, ich verstehe es einfach nicht. Oder ich habe es noch nicht wirklich probiert. Ich mache dir echt Mut, probier es aus. Probier es aus. Ich habe die Erwartung, und das hat Gott auch versprochen, dass der Heilige Geist uns immer wieder hilft, das zu verstehen. Nicht alles sofort, aber immer wieder die Stücke, die wir gerade brauchen. Auch dieses alte Buch. Warum? Weil es uns helfen will, bereit zu sein. Bereit zu sein, wofür? Bereit zu sein für das, was noch kommen wird auf unserem Weg mit Gott. Und Petrus bringt hier ja gleich ein Beispiel. Ich habe es euch schon vorgelesen, Verse 3 und 4. Er spricht von Leuten, die uns auslachen, weil wir sonntags früh in den Gottesdienst gehen und nicht gemütlich brunchen. Weil es uns wichtig ist, in der Bibel zu lesen und dass wir es nicht für ein altes Buch halten. Da gibt es Leute, und die gibt es heute nicht weniger wie damals. Ich will jetzt auch nicht sagen mehr, weil ich war damals nicht dabei. Aber es gibt sie heute ziemlich oft. Die sagen, ach, das mit Gott. Und 2000 Jahre alt, was soll das mit heute zu tun haben? Das ist doch fern aller Realität. Die gibt es heute auch. Und dann liegt es an mir, wie ich mit solchen Aussagen umgehe. Ob mich solche Aussagen in meinen Glaubensfesten erschüttern und ich falle und mich selber frage, was ist denn jetzt los? Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder ob ich klar sagen kann, nein, ich sehe das anders. Und so ein Beispiel sehen wir jetzt hier. Petrus wirft es in den Raum und sagt, die sagen, das kann doch gar nicht sein, sonst hätte Jesus schon lange wiederkommen müssen und es ist doch schon immer alles gleich auf dieser Welt, seit Menschen denken können. Und da sagt Petrus, stopp mal. Wer ein bisschen in der Bibel liest und wer Erfahrung mit Gott hat, der kann zumindest eines davon total entkräften. Der kann sagen, es war nicht schon immer alles gleich, sondern Gott hat am Anfang durch sein Wort erstmal alles so gemacht. Gut, kann sich keiner dran erinnern, weil wir kamen erst später dazu. Aber so ist es. Und es war nicht immer alles gleich während dieser Zeit, hat er in dem Vers ja auch gesagt, sondern da war die Sinnflut. Ja, ist nicht so das einfache Kapitel, mögen viele Leute auch nicht. Ich sage immer, Gott hat groß Reine gemacht, der hat mal ordentlich aufgewaschen. Aber es ist schon ein recht derbes Kapitel, wenn einmal alle vernichtet werden, bis auf so ein Dutzend Menschen, die Gott überleben lässt. Also nein, es war nicht schon immer alles gleich. Gott hat auch schon hart durchgegriffen an verschiedenen Stellen, einmal richtig hart und wenn man in die Geschichte Israels schaut, an einigen Stellen auch sehr, sehr deutlich. Also nein, es läuft nicht schon immer seinen Gang. Können wir klar widersprechen, wenn wir ein bisschen Ahnung von der Bibel haben. Und ich glaube, das tut uns selber gut, wenn wir merken, wie Gott dann eben, das hat er ja vorher in den Kapiteln auch schon gesagt, treu zu seinem Wort steht, zu den Versprechen. Und darum traue ich mich auch sagen, obwohl ich als Mensch natürlich keine Garantie abgeben kann, Jesus kommt wieder. Warum? Weil es uns die Bibel an vielen Stellen vor Augen malt und weil es Jesus selber versprochen hat. Er kommt wieder. Wir wissen nur nicht wann. Ja? Wir wissen es nicht, klar. Gut, mancher Kritiker wird damit nicht besänftigt werden. Aber es macht was mit mir und meinem Glauben, ob ich mich von allem schütteln lasse, wo andere Menschen ihre Fragezeichen an den Glauben haben, oder ob ich sagen kann, ich habe ein Fundament. Und dieses Fundament baue ich immer weiter aus, indem ich in der Bibel lese, indem ich mit anderen Menschen über meinen Glauben rede und indem ich keine Angst davor habe, dass jemand mich mal dumm anmacht wegen meinem Glauben. Weil solche Momente sind für mich die größte Chance, meinen Glauben zu reflektieren und mein Fundament auszubauen, wenn ich sie nutze. Und wenn ich mich nicht ins Schwanken bringen lasse. Ja, Jesus sagt klar, wenn er wiederkommt, dann ist Ende mit dieser Welt. Und an dem Punkt wird abgerechnet. Jeder wird zur Rechenschaft gezogen, was er mit seinen Ressourcen, Fähigkeiten und Gaben gemacht hat. Und klar gibt es dann Tage, da stehe ich da und denke mir, ach, ich wünschte, das ist erst irgendwann. Ja, ich bin gerne hier. Und dann gibt es andere Tage, da wünsche ich mir, Herr, komm bald. Mach ein Ende mit diesem ganzen Chaos, mit allem, was hier ist oder nicht ist. Und ja, dann wird es Gericht geben und wir werden zur Rechenschaft gezogen, aber nicht so, um weg von Gott zu sein. Das hat Jesus uns klar versprochen. Da kann ich mich auch wieder drauf berufen, was ich lesen kann in den Evangelien. Da hat Jesus klar versprochen, du brauchst dir keine Angst haben, solange du dich an mich dranhängst. Solange du ergreifst, was ich dir geben will, die Rettung am Kreuz. Wir haben das heute mal mittendrin und nicht nur an der Wand, mittendrin, weil wir Abendmahl feiern wollen. Dieses Kreuz ist für uns der Punkt, wo wir Rettung bekommen. Sind wir bereit dafür, dass uns andere Leute in unserem Glauben, ja, freundlich gesagt, hinterfragen oder manchmal auch deswegen durch den Kakao ziehen, uns runtermachen? Sind wir bereit dafür? Nicht, weil es schön ist. Lieber wäre es mir, das wäre nie der Fall. Aber weil es Leute gibt, die uns an dem Punkt nicht verstehen wollen. Haben wir einen festen Stand in unserem Glauben? Also nur noch mal ein Bild dazu. Das ist wie im Kampfsport. Ich kann im Kampfsport in einen Kampf gehen und bestens vorbereitet sein, Angriffe zu machen. Aber wenn ich nicht bereit bin, mich zu verteidigen, und dazu gehört ein fester Stand, eine gewisse Körperspannung, eine geistige Wachheit, um überhaupt zu erwarten, was jetzt da kommt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Gegner mich durch irgendwas umhaut. Dann kann ich zwar die besten Angriffsmethoden haben, wenn der mich aber vorher erwischt und umhaut, dann haut es mich um. Und dann liege ich am Boden, je nachdem welcher Sport, komme ich wieder hoch oder gar nicht mehr. Ich weiß, das gilt auch für unseren Glauben. Wir brauchen ein Fundament und wir brauchen auch ein gewisses Bereitsein, uns zu verteidigen. Sonst brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns alles Mögliche umhaut. Also von daher bist du bereit, Angriffe auf deinen Glauben auszuhalten. Hast du ein Fundament, das du nicht fällst? Und wie gesagt, ich glaube, wir können dieses Fundament stärken, indem wir das, was wir hier lesen, ernst nehmen und uns immer wieder damit beschäftigen, indem wir mit anderen drüber ins Gespräch kommen und Gott uns dadurch prägt und verändert. Und manches ist nicht so leicht zu verstehen, weil Gott auch ganz anders ist. Das zeigen mir die nächsten Verse nochmal deutlich. Ich lese mal nochmal weiter ab Vers 8. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Das ist so eine tolle Passage für Mathelehrer, gell? Ein Tag wie 1000 Jahre. Eins ist gleich 365.250. Ja, yeah. Erzähl das mal deinem Mathelehrer. Oder umgekehrt. Ey, menschlich ist das nicht zu begreifen. In unserem Werte- und Zahlensystem ist das unmöglich. Wir leben zeitlinear. Es gibt ein Gestern Und das ist rum, da kann ich nichts mehr machen. Was ich gestern Gutes getan habe, ist gut. Und was ich gestern verbockt habe, damit muss ich irgendwie leben. Dafür kann ich mich entschuldigen, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das, was heute ist, das kann ich beeinflussen. Da kann ich was tun, da kann ich nachdenken drüber. Also eigentlich nur das, was gerade ist, weil heute hat ja auch schon einen rum und ein kommt noch. Und es gibt eine Zukunft, für die kann ich mich vorbereiten, manchmal. Da weiß ich auch oft gar nicht, was kommt. Das ist unser lineares Zeitdenken. Und Gott ist anders. Für ihn ist ein Jahr wie tausend Tage, umgekehrt, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das geht bei uns nicht eins. Ja, bei Gott aber irgendwie schon. Ich krieg das nicht kapiert, sorry. Das geht nicht in mein Hirn. Das kann ich mir 5000 Mal vorerzählen, aber ich begreife nicht, was das heißt. Ich kann das nicht nachempfinden, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich gefangen bin in der Zeit. Gott ist aber anders. Und es ist ja nicht nur die Zeit, es ist auch der Raum. Ich kann hier sein, aber nicht gleichzeitig bei meiner Familie zu Hause. Ich kann hier sein und nicht an einem anderen Ort der Welt. Gilt für euch auch. Ihr seid heute Morgen hier und ich freue mich, dass ihr euch für hier entschieden habt und nicht für was anderes. Manchmal wünschten wir uns ja, wir könnten uns gleichzeitig für 5 oder 10 andere Dinge entscheiden und dort multibel sein. Gott kann das. Der Heilige Geist ist präsent hier bei uns. Der ist präsent bei euch zu Hause, die ihr zuschaut. Der ist in jeder anderen Gemeinde und dort, wo sich Christen treffen und sind. Das ist für mich menschlich nicht zu begreifen. Das ist zwar theoretisch immer wieder zu durchdenken und tiefer sacken zu lassen und sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, aber ich glaube, wirklich begreifen, was das heißt, können wir, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Und vorher ist das so ein Konstrukt, mit dem, und das benutzt Petrus hier auch, mit dem er uns deutlich machen will, Gott ist an der Stelle echt anders. Ja? Für Gott können 2 Zahlen, die für uns nicht gleich sein, gleich sein. Und das gilt auch mit dieser Ewigkeit, wo wir das Gefühl haben, hey, 2000 Jahre, Jesus, das ist nicht bald. Ja? Bald ist heute um 3 oder sowas in die Richtung. Aber für Gott kann das ganz anders sein. Jesus sagt ja selber in Matthäus 24, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Und an der Stelle spricht er klar von diesem Ende der Welt, das wir im 2. Petrusbrief hier jetzt gerade auch wieder gehabt haben. Und Jesus ermahnt uns aber gleichzeitig, wenige Verse später, Kapitel 24, Vers 42, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Also, für Gott ist das vielleicht jetzt, wo er wiederkommt, auch wenn in unserer Zeitenrechnung noch nicht Gottes jetzt ist. Ja? Wenn ein Mensch stirbt, der Schächer am Kreuz, das war der Schächer, ja? So sagen wir. Also der andere am Kreuz neben Jesus. Zum einen sagt Jesus, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Wenn aber das Paradies erst anfängt nach dem Gericht. Also ihr merkt, menschlich ist das manches schwierig zusammenzubringen, aber ich glaube, für Gott ist es gar kein Problem, weil er außerhalb von unserem Raum- und Zeitdenken existiert. Er hat es ja erst geschafft, als er Tag und Nacht gemacht hat, ganz am Anfang der Zeit. Und Wahnsinn finde ich da, was auch Petrus nochmal festhält in Vers 9, er will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Das müssen wir uns immer wieder in den Kopf rufen. Gott liebt jeden Menschen und er will die Ewigkeit mit so vielen wie möglich von uns verbringen. Ist ja auch schon was, wo ich mir denke, wirklich so viele wie möglich. Ich bin manchmal ganz froh, wenn ich die Zeit nur mit 5 oder 10 Leuten verbringen muss und nicht mit allen. Aber Gott ist da auch anders. Ja? Der hat kein Problem damit und seine Beziehungsfähigkeit ist nicht nach 4 oder 5 Leuten erschöpft. Ja? Der kann mit allen gleichzeitig. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist aber so. Sagt uns die Bibel an, ich weiß gar nicht wie oft, also immer wieder, dass Gott sich das wirklich sehnlichst wünscht. Er will jeden, auch dich, in seiner Nähe haben. Aber, und dieses Aber kommt in Vers 10, es gibt trotzdem ein Ende. Die Tage dieser Welt sind gezählt. Und alles, was bis dahin passiert, kommt vor Gott zur Sprache, wird beurteilt. Jetzt ist auch wieder die spannende Frage, auch für uns, bist du bereit dafür, wenn wir heute noch vor Gottes Thron treten müssten? Bist du bereit dazu? Ich weiß, ich tue mich da auch immer schwer, weil ich rechne jetzt nicht jede Sekunde damit, dass es gleich heute ist. Aber bin ich bereit dafür, wäre die richtige Herangehensweise. Weil ich weiß nicht, wann. Jesus sagt ja selber, ihr sollt alle Zeit bereit sein. Und bereit sein lohnt sich an der Stelle auch. Nicht, weil Gott uns wegen unserer Werke verurteilt. Gott sei Dank nicht. Wir feiern gleich noch Abendmahl. In dem wird für mich nochmal so richtig deutlich, Jesus hat alles für uns gegeben. Ich muss mich nicht selber retten und ich muss nicht bis zu dem Punkt, wo ich bereit sein muss, das und das und das und das und das gemacht haben. Eine einzige Sache muss ich gesagt machen. Jesus, danke, dass du es für mich getan hast. Ich nehme das für mich an. Das ist die einzige Sache, die ich getan haben muss. Und dafür will ich bereit sein, in jedem Moment. Die Ewigkeit kann jede Sekunde beginnen, aber es kann auch noch eine Ewigkeit dauern, aus unserer Sicht, bis es soweit ist. Also das ist einfach ein Riesenspagat, in dem wir leben. Ich finde ja diesen Spruch von Luther an der Stelle immer so herausfordernd. Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Völliger Schwachsinn. Ja? Aber wir wissen es eben nicht. Und darum tun wir hier auf dieser Welt das Beste, was wir können und erwarten doch, dass es jetzt vorbei ist. Und vorbei ist jetzt sehr positiv gemeint, ja, weil vorbei heißt, dann beginnt die Ewigkeit. Die Zeit mit Gott, die, und das können wir Deutsche uns ja manchmal gar nicht vorstellen, die besser sein wird als alles, was wir gerade hier erleben und haben. Ja, ich weiß, wir erleben auch manchmal zwischenmenschlich Schwieriges oder auch eine wirtschaftliche Situation, die herausfordernd ist, zum Beispiel diese Pandemie. Aber trotzdem haben wir so viel Gutes in unserem Leben, dass wir gar nicht loshaben wollen oft. Zumindest geht es mir so. Aber die Ewigkeit wird besser sein. Ich glaube, das gehört für mich auch dazu, mir immer wieder vor Augen zu malen, in Gottes Gegenwart zu malen, ist besser als alles, was ich hier habe, obwohl ich es sehr schätze. Es gehört für mich dazu, bereit zu sein, mir das immer wieder vor Augen zu malen. Dazu hat Petrus auch noch so ein paar Gedanken zu dem Bereitsein. Ab Vers 11 bis Vers 13 jetzt noch als letztes für heute. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen. Den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Wir müssen uns vorbereiten. Klarer kann die Aussage von Petrus eigentlich gar nicht sein. Und aus Petrus Sicht heißt die Vorbereitung, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Das war der erste Gedanke. Und ein Leben, das alleine auf ihn ausgerichtet ist. Das war der zweite Gedanke. Die zwei wirft er in den Raum, wenn es um Vorbereitung geht. Ein Leben, das Gott gefällt, ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und keine Angst, ich predige jetzt nicht da ausführlich drüber, weil ich habe es schon gemacht. Ja, ich finde, das kam vorher im zweiten Petrusbrief, beides. Ja, das eine Kapitel 1 ab Vers 5 und das andere Kapitel 2. Also wenn ihr es nicht mehr wisst, lest nach. Hört euch die letzten Predigten an, ist ganz einfach. Wer also Antworten auf diese beiden Maßstäbe sucht, ihr könnt sie finden. Oder wie man damit umgeht. Und so warten wir auf diesen Tag. Ich habe mich an der Stelle auch wieder gedacht, warten wir wirklich? Petrus formuliert das so im Wir. Wir warten auf diesen Tag. Die Frage ist auch, wie warten wir? Das kam in Vers 12 so ein bisschen. Was tun wir, um diesen Tag noch schneller herbeizubringen? Petrus hat leider in dem Fall keine Antwort in seinem Brief gegeben, die ich jetzt einfach rausziehen kann. Aber ich habe mir gedacht, wir haben einen klaren Auftrag in dieser Wartezeit, nämlich Boten und Zeugen zu sein. Nicht wir müssen die Welt verändern, aber wir müssen dieser Welt bezeugen, was wir erlebt und gesehen und gehört haben und was wir für die Wahrheit halten. Und ich glaube, damit können wir diese Zeit ganz gut verbringen. Mancher geht auch davon aus, dass wenn jeder es mal gehört hat, dass Jesus dann wiederkommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wann er wiederkommt. Hat er uns nicht gesagt, ganz genau. Er hat nur Anzeichen gegeben, wo er sagt, es wird wahrscheinlicher. Und ja, wahrscheinlicher wird es mit jedem Tag, ganz sicher. Das ist keine Frage für mich. Trotzdem weiß ich nicht genau, wann. Aber warten wir alle, wartest du auch, dass Jesus wiederkommt? Wie gesagt, ich merke in meinem Alltag, ich warte oft nicht. Es rutscht so weit hinter. Der Alltag ist präsent. Das, was getan werden muss und sein muss. Wir feiern gleich Abendmahl. Und ich lade euch alle dazu ein. Und auch euch, die ihr nicht in diesem Raum seid, lade ich dazu ein. Warum? Weil für mich das Abendmahl genau so ein Punkt ist, wo ich nicht nur daran erinnert werde, was mal war, was Jesus getan hat, sondern das ist für mich auch so ein Stück Ausdruck von dem, was sein wird. Wir sind alle bei Gott in seiner Gegenwart und er beschenkt uns. Hier ist es jetzt nur ein kleines Stück Brot und ein Schluck Saft oder Wein. Dann wird es ein gigantisch überreich bedecktes Irgendwas sein, das alle unsere Bedürfnisse absolut ausfüllt. Und das Abendmahl darf ein kleiner Hinweis darauf sein. Bitte habt das im Kopf. Das Abendmahl will uns nicht nur an Vergangenes erinnern, sondern es will uns auch das Zukünftige vor Augen malen. Die Einheit vor Gott wartest du auch. Es ist auch die Gelegenheit, sich vorzubereiten. Ich verbinde mit dem Abendmahl immer so ein Stück Sündenbekenntnis. Erinnern an das, was war und vielleicht auch nicht gut war. Und ich möchte da auch Mut machen. Nutze diese Chance gleich, um dich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott. Die vielleicht heute und vielleicht erst nach deinem Ableben auf dieser Welt stattfindet. Ich weiß es nicht, aber sie wird stattfinden. Das weiß ich. Bist du bereit? Bereit sein lohnt sich. Warum? Weil eine geniale Ewigkeit mit Gott auf dich wartet. Ein liebender Vater, der mit offenen Armen dasteht und dafür sorgen wird, dass du alles hast, was du brauchst, dass du vollkommen zufrieden bist. Ich kann ihn mir ja gar nicht vorstellen. Ja? Jetzt bin ich ein grundlegend insgesamt sehr zufriedener Mensch, meistens. Aber eben nur meistens. Und dann werde ich komplett, immer vollkommen zufrieden sein in Gottes Gegenwart. Ist doch cool, oder? Dafür lohnt es sich doch, bereit zu sein. Und wann? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann sagen, ich bin bereit. Nicht, weil mein Gefühl es mir immer sagt, aber weil ich weiß, ich bin bereit. Ich habe die Voraussetzungen erfüllt. Auch wenn mein Körper und mein Gefühl mir manchmal spiegeln will, du bist nicht gut genug. Ich bin bereit. Ich weiß das. Und ich hoffe, du weißt es auch. Gott segne dich. Amen.